Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die Welt der mittelalterlichen Küche. Und ich sag's gleich vorweg, das wird überraschend anders als erwartet.
Absolut, weil die mittelalterliche Küche war weit mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme. Da ging's um Status, um Medizin, um ein komplettes Weltbild.
Und das Verrückte ist ja, die haben damals nicht einfach gegessen, was schmeckt. Gerade bei einem Ritter wurde die Ernährung regelrecht überwacht.
Genau das. Bei wohlhabenden Adligen hat der Koch oft eng mit einem Arzt zusammengearbeitet. Die beiden waren quasi ein Team, war aber eher Luxus, nicht Standard.
Also im Grunde hatten die dann ihren eigenen Ernährungsberater. Nur, dass der halt auch den Puls gefühlt hat.
So ungefähr. Und der Hintergrund war die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, die Humoralpathologie. Die war im Mittelalter die medizinische Grundlage schlechthin.
Für alle, die das nicht kennen, die Idee war, dass im Körper vier Säfte zirkulieren. Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Und Gesundheit bedeutete, dass diese Säfte im Gleichgewicht sind.
Und jetzt kommt der spannende Teil für die Küche. Jedes Lebensmittel wurde nach bestimmten Eigenschaften eingeteilt. Heiß oder kalt, feucht oder trocken.
Das klingt erstmal abstrakt. Aber konkret hieß das zum Beispiel, Pflaumen galten als kalt und feucht. Gewürze hingegen als warm und trocken.
Und das Ziel war dann, diese Gegensätze auszugleichen. Die nannten das, wie sagt man heute, quasi ein...
Temperieren. So hieß das tatsächlich.
Genau, danke. Temperieren. Also warme, trockene Speisen mit kalten, feuchten kombinieren, damit der Körper in Gleichgewicht bleibt.
Was ich faszinierend finde, das war nicht nur Theorie. Die haben das wirklich durchgezogen. Gepfefferte Speisen galten als wärmend und appetitanregend, wobei Gänge anders strukturiert waren als heute. Mehrere Gerichte eines Ganges wurden gleichzeitig aufgetragen und der erste Gang enthielt oft frische Früchte als Appetitanreger.
Und es wurde sogar auf den einzelnen Esser abgestimmt. Ein Choleriker, also jemand mit zu viel gelber Galle, zu hitzig, bekam kühlende Speisen. Ein Melancholiker brauchte wärmende.
Also individualisierte Ernährung. Klingt fast modern, oder?
Ja und nein. Der Ansatz war natürlich, aus heutiger Sicht nicht wissenschaftlich fundiert. Wir wissen heute, dass es diese Säfte so nicht gibt. Aber der Grundgedanke, dass Ernährung und Gesundheit zusammenhängen, der war absolut richtig.
Und für einen Ritter war das existenziell. Der musste fit sein für den Kampf. Da konnte man nicht einfach essen, worauf man Lust hatte.
Die Ernährung wurde sorgfältig überwacht, um die Kampffähigkeit zu erhalten. Das stand über allem.
Was auch erklärt, warum Koch und Arzt so eng zusammenarbeiteten. Der Arzt hat sozusagen die Diagnose gestellt. Welches Temperament hat der Ritter gerade? Was braucht sein Körper? Und der Koch hat das dann umgesetzt.
Ein eingespieltes Team. Und manche mittelalterlichen Kochhandschriften enthielten auch diätetische Hinweise, welche Zutaten welche Eigenschaften haben. Daneben gab es eigene Diätetikschriften mit noch mehr Details.
Da steckte also ein komplettes System dahinter. Nicht einfach Rezepte, sondern medizinische Anleitungen fast.
Und das war auch ein Statussymbol. Nur wer sich einen Arzt und einen guten Koch leisten konnte, hatte Zugang zu dieser individualisierten Ernährung.
Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt. Denn Status spielte beim mittelalterlichen Essen eine riesige Rolle. Nicht nur bei der Zubereitung, sondern auch bei den Zutaten selbst. Status beim Essen, das ist ein riesiges Thema im Mittelalter. Und nirgends wird das so deutlich wie beim Brot.
Das tägliche Brot, das alle gegessen haben?
Ja, aber nicht das gleiche Brot. Da gab's riesige Unterschiede. Die Oberschicht aß Weißbrot aus fein gemahlenem Dinkel oder Weizenmehl. Mehrfach gesiebt, die Kleie komplett entfernt. Schön hell, schön weich.
Und die Bauern?
Die hatten Gerstenbrot, Roggenbrot, Haferbrot. Grob gemahlen, mit Kleie drin, manchmal sogar mit Unkrautsamen oder Schalenresten. Dichtes, dunkles Brot. Oder oft gar kein Brot, sondern Getreidebrei.
Das passt ja ans Bild. Die feinen Sachen für die feinen Leute.
Und jetzt kommt das Paradoxe. Das grobe Bauernbrot hatte aus heutiger Sicht mehr Ballaststoffe und Nährstoffe als das feine Weißbrot. Wobei, die bäuerliche Ernährung insgesamt war oft karg und eintönig, also nicht pauschal gesünder.
Oh, das ist interessant. Das heißt, das Statussymbol war eigentlich das Ungesündere?
Das stimmt. Weißbrot ist nährstoffarm und ballaststoffarm. Nicht weniger Kalorien, aber sättigt schlechter. Die ganzen Ballaststoffe, die Mineralien, die stecken in der Kleie, die wurde ja rausgesiebt.
Das ist fast ironisch, zumindest beim Brot. Die Armen essen gesünder als die Reichen.
Wobei die das natürlich nicht so gesehen haben. Für die war grobes Brot eben Armenbrot. Punkt. Da ging es um Status, nicht um Nährwerte.
Und Status wurde auch durch die Menge an Verarbeitung gezeigt. Je mehr Arbeit in einem Lebensmittel steckte, desto wertvoller galt es.
Es gab ja auch unterschiedliche Abstufungen. Also Haferbrot war das niedrigste. Dann kam Gerste, dann
Roggen und dann Weizen ganz oben?
So ungefähr, ja. Regional unterschiedlich, aber Weißbrot aus Weizen oder Dinkel war definitiv die Krone.
Und in einem ritterlichen Haushalt wurde das Brot selbst gebacken?
Ritterliche Haushalte hatten oft eigene Backöfen. Da wurde regelmäßig frisches Brot gebacken. Und dann gibt's diese Legende. Der Grundherr bekam immer die erste Scheibe. Und zwar von der oberen Kruste. Das ist historisch nicht belegt. Wahrscheinlich eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Als Erklärung für den englischen Ausdruck Upper Crust, für die Oberschicht.
Ach wirklich? Das ist nur eine Legende?
Ja. Die Legende ist eben sehr eingängig, weil sie so gut zum Bild der strengen Hierarchie passt. Aber die echte soziale Trennung fand bei der Qualität des Brotes statt, nicht bei einem Stück der Kruste.
Das Brot als, wie soll ich sagen, als soziale Landkarte fast.
Das trifft's. Wer welches Brot bekam und welches Stück, das zeigte deinen Platz in der Hierarchie. Weißbrot für die Herrschaft, dunkles Brot fürs Gesinde.
Und trotzdem, aus moderner Perspektive hätte das Gesinde besser gelebt, zumindest was die Ernährung angeht.
Aus reiner Nährstoffperspektive, ja. Zumindest was das Brot angeht. Mehr Ballaststoffe, mehr Mineralien. Beim Fleisch und Fisch war es, je nach Saison und Fastenzeit, ähnlich.
Wobei es andere Statussymbole beim Essen gab, oder? Nicht nur das Brot.
Natürlich. Gewürze zum Beispiel. Da kommen wir noch drauf. Aber auch die Menge und Vielfalt der Speisen. Und wie sie serviert wurden. Bei einem Bankett ging es nicht nur darum, was auf dem Tisch stand, sondern auch, wie es präsentiert wurde.
Das Auge ist mit, auch im Mittelalter.
Absolut. Verfeinerte Speisen symbolisierten Reichtum und sozialen Stand. Und das ging weit über das reine Sattwerden hinaus.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich fasziniert: Gewürze. Die waren im Mittelalter nicht einfach nur Geschmackssache, die waren echtes Geld.
Und sie hatten eine Doppelfunktion. Gewürze waren gleichzeitig Statussymbol und Medizin. Die Grenzen zwischen Küche und Apotheke waren fließend.
Richtig. Muskatnuss und Kardamom, das waren hochgeschätzte Waren. Die kamen über die Handelsrouten aus Asien, durch arabische Händler über Venedig nach Nordeuropa. Ein weiter Weg.
Und je weiter der Weg, desto teurer?
Natürlich. Nehmen wir mal Safran. Das war ein Gewürz von so hohem Status, man nannte es das rote Gold. Ein Viertelpfund hatte den Gegenwert von 2 Dutzend Hühnern. Auf Fälschung stand teils sogar die Todesstrafe. Und wenn du das in Arbeitsstunden umrechnest, was ein gewöhnlicher Mensch verdient hat...
Das war praktisch unbezahlbar für normale Leute.
Richtig. Und Zucker... Das war auch ein Gewürz, kein alltägliches Süßungsmittel wie heute. Die Gewinnung erforderte enorme körperliche Anstrengung. Zuckerrohr musste von Hand geerntet und verarbeitet werden. Das machte ihn zu einem der teuersten Gewürze überhaupt.
Und dann gab es da noch die sogenannten Paradieskörner. Die wurden im mittelalterlichen Denken mit dem Garten Eden verknüpft, mit Luxus und Leichtigkeit.
Die kamen aus Westafrika, aus der Gegend um Guinea. Kleine, braune Samen mit einem Geschmack irgendwo zwischen Pfeffer und Kardamom. Der Name allein, Paradieskörner, zeigt schon, welchen Stellenwert das hatte.
Und wer hatte Zugang zu diesen kostbaren Gewürzen im Haushalt?
Das war streng reglementiert. Die wurden verschlossen aufbewahrt, in Truhen oder
in versiegelten Tontöpfen.
Ja, oder Stoffbeuteln. Der Zugang war dem Hausherrn oder dem Verwalter vorbehalten. Gegen Diebstahl gesichert, weil die Dinger so wertvoll waren.
Das erklärt auch, warum der Status die Vielfalt und Menge der Gewürze beim Kochen bestimmte. Je reicher, desto mehr Gewürze.
Und die Zubereitung dieser Gewürze war Aufgabe eines erfahrenen Kochs, oft eines Mannes übrigens. Das war keine Anfängerarbeit.
Was mich aber noch interessiert, wie sah so eine Mahlzeit eigentlich aus? War das wie heute mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert?
Überhaupt nicht so. Das heutige Konzept, Vorspeise, Hauptgang, Dessert, gab's nicht. Stattdessen wurden die Speisen in mehreren Service serviert. Pro Service kamen dann viele verschiedene Gerichte gleichzeitig auf den Tisch.
Also ein großes Buffet quasi?
So ungefähr. Die Gäste konnten sich in beliebiger Reihenfolge an den Gerichten bedienen, die gerade auf dem Tisch standen. Fleisch, Fisch, Süßes, Saures, alles durcheinander.
Das erklärt auch diese Süßspeisen, die bei mittelalterlichen Festen serviert wurden. Gewürzter Wein mit Birnen zum Beispiel. Das stand neben dem Braten.
Und diese Süßspeisen enthielten eine Mischung aus Zimt, Nelken, Muskatnuss und, wie hieß das nochmal, Maziz, die Muskatblüte.
Alles zusammen. Keine Trennung zwischen süß und herzhaft.
Für uns heute ungewöhnlich, aber damals völlig normal. Die Gewürze sollten die Aromen des Essens widerspiegeln und gleichzeitig eine anspruchsvolle Note verleihen.
Und dann gab's noch die Delikatessen. Kaninchen zum Beispiel waren sehr begehrt beim Adel. Die wurden entweder gejagt oder in speziellen Kaninchengehegen gehalten.
Das war praktisch, weil man dann frisches Fleisch hatte, wann immer man es brauchte. Jagd war nicht immer möglich oder erfolgreich.
Also fast wie eine Art Vorratshaltung?
Lebende Vorratshaltung, ja. Das Kaninchen wurde erst geschlachtet, wenn es gebraucht wurde. Frischer ging's nicht.
Diese ganze Verflechtung von Küche und, naja, Gesundheitspraktiken, Statussymbolen, praktischen Überlegungen, das ist schon faszinierend.
Und das sieht man auch bei den Köchen selbst. Die waren richtige Stars. Bischöfe und Könige haben sich gegenseitig talentierte Köche abgeworben.
Kochstars gab es also schon im Mittelalter.
Absolut, nur ohne Fernsehsendungen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Ein anderer Aspekt, der diese Zeit so greifbar macht, sind die Tischsitten und das Besteck. Das war wirklich eine ganz eigene Welt.
Die Gabel zum Beispiel, die war ja nicht verbreitet, oder?
Im mittelalterlichen England galten Gabeln tatsächlich als fremd und unangenehm. Die kannte man aus Italien, aus Byzanz, aber hier in Nordeuropa war das suspekt, zu exotisch.
Interessant. Also hat man mit den Fingern gegessen?
Mit der rechten Hand, ja. Und mit dem Messer. Das Messer war das wichtigste Besteckteil. Damit wurde das Essen aufgespießt und zum Mund geführt.
Das erklärt auch, warum persönliche Messer so wichtig waren. Die hat man ja bei sich getragen.
Und nicht nur das Messer. Bei Banketten brachten Gäste meist ihr eigenes Besteck mit. Bei großen Höfen wurde aber auch gestellt.
Also nur bei den großen Höfen? Sonst hat jeder sein eigenes mitgebracht?
Nein, an manchen Höfen gab es vielleicht Zeremonialbesteck. Aber das wurde eher hierarchisch verteilt, nicht einfach so für jeden Gast. Normalerweise brachte man sein eigenes Messer mit, das war wichtig. In so einem, wie nennt man das, Besteck-Etui? Futteral?
Mundzeug nannte man das manchmal auch.
Richtig, diese Ledertaschen waren oft so 15 bis 25 Zentimeter lang, wurden am Gürtel getragen. Da war dann Messer, Löffel drin, bei Reisesets manchmal sogar ein Becher, aber im Alltag trug man den eher separat.
Also quasi das mittelalterliche EDC-Kit?
So ungefähr. Jeder trug seines bei sich. Das Wort Besteck bezog sich ursprünglich sogar auf das Futteral selbst. Also das, womit die Utensilien besteckt waren.
Und warum speziell die rechte Hand zum Essen?
Das hatte mit Reinheitsvorstellungen zu tun. Die linke Hand war für...
Für die Körperhygiene reserviert?
Exakt. Die rechte Hand war die saubere, die öffentliche Hand. Damit aß man, damit grüßte man. Das war streng getrennt.
Das macht Sinn für eine Zeit ohne fließendes Wasser und moderne Hygiene.
Und diese Trennung spiegelte sich in der gesamten Bankettetikette wider. Bei mittelalterlichen Festmählern galten strenge Regeln, nicht nur fürs Essen selbst.
Was für Regeln?
Der richtige Abstand zwischen den Gästen war vorgeschrieben. Die Konversation sollte gedämpft sein. Man sprach leise, nicht laut durcheinander. Das Ganze hatte fast etwas Zeremonielles.
Und was passierte, wenn man sich nicht daran hielt?
Dann konnte das durchaus Folgen haben. Man riskierte, ans untere Tischende versetzt zu werden, teilweise sogar zu den Bediensteten, wo es dann nur noch die einfacheren Speisen gab. Das war ziemlich demütigend.
Ans untere Tischende? Das ist ja fast noch schlimmer.
Da bekam man dann nur noch die Reste. Während die oben am Tisch die besten Stücke aßen, saßen die Bestraften hinten und mussten nehmen, was übrig blieb.
Das ist fast schon elegant grausam. Kein Rausschmiss, aber maximale Demütigung.
Und jeder konnte es sehen. Das war ja das Schlimme. Bei einem Bankett, wo Status alles war, plötzlich beim Gesinde zu sitzen.
Das erklärt, warum Tischsitten so wichtig genommen wurden. Es ging um mehr als Höflichkeit.
Es ging um deinen Platz in der Gesellschaft. Wer die Regeln nicht kannte oder nicht befolgte, zeigte damit, dass er nicht dazugehörte.
Und das in einer Gesellschaft, wo dein sozialer Stand alles bestimmte. Was du aßt, wo du saßt, welches Besteck du hattest.
Alles war durchdacht. Nichts war Zufall. Selbst die Frage, ob du eine Gabel benutzt oder nicht, sagte etwas über dich aus.
Zum Abschluss noch ein Detail, das mich überrascht hat. Der Claret.
Der Gewürzwein?
Genau. Wenn wir heute Claret hören, denken wir an dunklen Rotwein aus Bordeaux. Aber im Mittelalter war das etwas völlig anderes. Das war ein ganz heller, roséfarbener Wein durch kurze Gärung auf der Schale. Der Name kommt von Claret, also klar oder hell.
So hell, fast wie ein Rosé. Das ist wirklich unerwartet.
Der Wein wurde mit einer ganzen Palette von Gewürzen angereichert. Wie bei den Speisen sollten die auch hier die Aromen des Essens widerspiegeln. Also eine geschmackliche Brücke schaffen zwischen Speise und Getränk.
Das ist ein Konzept, das wir heute fast verloren haben. Wein zum Essen ja, aber diese bewusste Abstimmung der Gewürze.
Wobei unser heutiger Glühwein ist eigentlich so ein...
Erbe davon.
Ja, Zimt, Nelken, Kardamom im warmen Wein, das kommt direkt aus dieser Tradition.
Wenn man so zurückblickt auf alles, was wir besprochen haben, die mittelalterliche Küche war wirklich eine faszinierende Mischung.
Geschmack, Status und Gesundheit, alles in einem. Bei den Reichen arbeiteten Koch und Arzt zusammen. Gewürze waren Medizin und Luxusgut zugleich. Selbst wo du saßest und was du aßest, zeigte deinen Platz in der Gesellschaft.
Und das Paradoxe dabei, obwohl manche von uns heute die einfachere Bauernkost bevorzugen würden, als Ritter wäre das ein gesellschaftlicher Fauxpas gewesen.
Das zeigt, wie sehr das soziale Korsett das gesamte Leben durchdrungen hat, bis hinunter auf den Teller.
Diese Verflechtung von Küche, Gesundheit und Gesellschaft, das macht das Thema so spannend. Es geht nie nur ums Essen.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die mittelalterliche Tafelkultur. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude daran wie wir.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel für historisch Interessierte.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.